Ja, herzlich willkommen zum Freitagsinfo-Lora vom 2. Juni. Es ist 18 Uhr. In der heutigen Sendung hört ihr im Hauptteil einen Mitschnitt einer Veranstaltung aus Wien zum Thema Anarchismus und Bankenteignungen. Wir haben vergangene Woche den ersten Teil dieses Mitschnitts im Freitagsinfo gesendet. Falls ihr den nachhören wollt, könnt ihr das tun auf www.infolora.fr.noblogs.org. In dem Beitrag wird von verschiedenen Enteignungen im 19. Jahrhundert bis heute erzählt. Es wird aber auch darüber diskutiert, wie diese Praxis genau aussehen soll. In den Kurznews geht es vor allem um Basel und Zürich, um eine Knasterweiterung in Basel und eine neue Besetzung in Zürich. Wie immer mit etwas Musik und nun zu den Kurznews.
Freitagsinfo Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände, dort wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz. Ja, der erste Beitrag kommt aus Basel. Zur Demo Besslergut einreißen, nicht erweitern, haben wir auf barrikade.info ein kleines Kommuniqué gefunden zu dieser Demo. Es wurde veröffentlicht am 31. Mai. Rund 200 Menschen zogen am Samstag, dem 27. Mai, vom Dreirosenpark in Richtung Besslergut. Auf dem Weg wurden Parolen gerufen, Plakate gekleistert und Sprüche gesprayt. An der Wiese löste sich die Demo auf, nachdem die Bullen versuchten, den Umzug zu kesseln. Es kam zu keinen Festnahmen. Der Samstag war nur ein Tag, nur eine Demo. Der Kampf gegen das Besslergut, dessen Erweiterung und die ganze Logik, für die diese Kneste stehen, wird weitergehen. Für einen vielfältigen, selbstorganisierten und direkten Widerstand gegen die Welt der Mauern und Kneste. Besslergut einreißen. Ja, und gleich im gleichen Zusammenhang mit Basel haben wir hier noch eine kurze, erfreuliche Nachricht gefunden, auch auf Barrikade. Und zwar wurde die am 30. Mai veröffentlicht. Brandanschlag auf Firmenauto von Dürrs Wohnhaus. Vor Dürrs Wohnhaus. In Zeiten, in welchen MigrantInnen in Lagern eingepfercht werden, die Bullen selbstgerecht durch die Straßen Kleinbasels patrouillieren und regelrecht Jagd auf Menschen mit nicht genehmer Hautfarbe machen. In Zeiten, in denen in Basel ein weiterer Knast gebaut wird, um die Repression und Kontrolle gegenüber den Unterdrückten dieser Gesellschaft zu verstärken. In Zeiten, in denen eine Demo gegen eben diese Knasterweiterung mit Gewalt verhindert wird. In eben diesen Zeiten haben wir uns entschlossen, ein feuriges Zeichen zu setzen, indem wir ein Auto der Firma Rosenmund AG, welche sich an der Besslergut-Erweiterung beteiligt, abgefackelt haben. Ja, so viel aus Basel.
Cabo de chalhos de bovida pagar na bocriola. Cabo de chaninho, escuridão, escrucevo o caminho. Cabo de chá, nenhum espinho travou o andar. Cabo de chá, nada, manara, mudou por vontade. Pra mim, boi, um santa.
Coração sofrido. Ihr hört gerade die Kurznews im Freitagsinfo Lora. Und wir kommen nach Zürich mit einem Kommuniqué der Frauen-Sternli-Besetzung vom 26. Mai in Zürich. Das Kommuniqué wurde veröffentlicht auf barrikade.info und ich lese es euch vor. Am Dienstagmorgen, den 9. Mai, haben wir das Haus an der Freistraße 134 besetzt. Wir sind eine Gruppe von Frauen Sternchen mit unterschiedlichen Hintergründen. Die Idee eines selbstorganisierten Frauensternchenhauses vereint uns. Wir wollen einen lebendigen und farbigen Ort gestalten, wo wir queer-feministische Projekte verwirklichen können und einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Dabei ist für uns der Versuch, uns von angelernten patriarchalen Strukturen zu distanzieren, zentral. Es ist uns wichtig, eine Gegenkultur zu schaffen, die sich auf Frauen bezieht und in Bewegung ist. Denn das geschieht in dieser männerdominierten Welt sehr selten. Und wenn, dann wird es meist diskreditiert, belächelt oder als Selbsthilfegruppe abgestempelt. Wir sind nicht zur Unterhaltung da, das ist kein Witzprojekt. Diese Kampfansage tut gut. Die Immobilienfirma Interpol AG, der die Liegenschaft gehört, möchte uns bis Montag, 29. Mai, aus unserem neuen Zuhause vertreiben. Es sei eine Zwischennutzung geplant. Dies, obwohl wir uns auf Verhandlungen mit ihnen eingelassen und ihnen Vorschläge unterbreitet haben, um geordnete Verhältnisse nach ihrem Wunsch herzustellen. Wir sind enttäuscht und wütend. Denn eines ist klar. Wären wir nicht hier, würde das Haus viel länger leer stehen. Eine Zwischennutzung dient oft nur dem Zweck, Besetzungen zu vermeiden und dem Vorwurf zu entkommen, das Haus vergammeln zu lassen. Zwischennutzungen und deren ganze Branche, wie beispielsweise die Interim AG, entstehen nicht aus Goodwill für arme StudentInnen, sondern schlagen Profit aus ihrem vermeintlich sozialen Angebot. Zudem haben NutzerInnen dieser Zwischennutzungen keine echten Mietrechte. Den Immobilienhaien wie der Interpol AG kommt dieser vordergründig gute Ruf von Zwischennutzungen gelegen. In einem E-Mail an uns präsentierten sie sich als WohltäterInnen, wie folgendes Zitat belegt: Studenten sind auf günstigen Wohnraum in räumlicher Nähe zur Universität angewiesen. Zitat Ende. In den vergangenen Wochen ergaben sich unzählige Begegnungen mit wohlgesinnten BewohnerInnen des Quartiers. Viele zeigen sich erfreut über unsere Initiative und unterstützen unsere Forderung nach selbstbestimmten Frauenräumen. Sie sind alles andere als einverstanden mit den Bauplänen der Interpol AG und der Absichtserklärung, die sich auf deren Homepage finden lässt. Zitat: Wir halten Wohnbauten, Geschäftsliegenschaften und Hotels, welche jährlich einen stabilen Mietertrag generieren, sowie attraktive Entwicklungsobjekte. Bei unseren Neubauten stehen Lage, Ökologie und Qualität im Vordergrund. Zitat Ende. So fadenscheinig wie die geplante Zwischennutzung ist auch diese Absichtserklärung der Immofirma. Der Abriss von gut erhaltenen Häusern und die Ersetzung durch überteuerte, hässliche Neubauten nach Maximen der Profitsteigerung lässt Städte zu funktionalen Ordnungsmaschinen verkommen, die keinen Raum für wenig verdienende Kreativität und Selbstbestimmung lassen. Durch die ungefragte Aneignung und Belebung leerstehenden Wohnraumes stellen wir Eigentum grundsätzlich in Frage. Wir wollen selbstbestimmte, feministische Alternativen zur kapitalistischen Stadtentwicklung leben. Aus diesem Grund kämpfen wir weiter. Kommt vorbei am Montag, solidarisiert euch mit unserem Projekt oder schreibt eine E-Mail mit eurer Meinung an die Interpol AG. Die Adresse ist eve.miley@miley-unternehmungen.ch. Ihr findet die auch auf der barrikade.info. Ja, queer-feministisch, freundlich, aber widerspenstig. Familie Kröte. Falls ihr diese Familie Kröte irgendwie erreichen möchtet, gibt es eine Mailadresse: Frieda Kröte, das Kröte mit OE geschrieben, also friedakröte@gmx.ch. Ja, wir haben vorhin das Kommuniqué der Frauen-Sternli-Besetzung in Zürich gehört und es haben sich in der Zwischenzeit auch verschiedene Gruppen solidarisch zu dieser Besetzung gezeigt, geäußert. Ich möchte euch zwei Solidaritätsbekundungen vorlesen. Eine wurde am 30. Mai auf Barrikade publiziert. Solidarität mit der Freie Straße 134. Wir solidarisieren uns mit der Frauenbesetzung an der Freie Straße 134. Die Girl Gang als ein selbstorganisierter, autonomer, queer-feministischer und antikapitalistischer Zusammenschluss von FLTIQ-Sternchen Menschen setzt sich diskursiv und aktiv mit Problemen der genderbedingten und rassifizierten Ungleichheiten unserer Gesellschaft auseinander. In Zürich und Umgebung gibt es momentan keine queer-feministische Besetzungen. Deshalb kämpfen wir gemeinsam für Freiraum innerhalb dieser patriarchalen und kapitalistischen Struktur. Unlearn Sexism, Smash Patriarchy. Das war eine Nachricht der Girl Gang. Und nun noch eine letzte Kurznews. Und zwar sind das Gedanken solidarischer Männer zur Frauensternchenbesetzung in Zürich. Das wurde am 29. Mai auf Barrikade publiziert. Noch immer profitieren wir Männer von der strukturellen Ungleichheit den Frauen gegenüber. Dies drückt sich in verschiedensten Prozessen und Organisierungsformen aus. So gibt es selbst in politisch bewussten, geschlechtergemischten Gruppen Sexismus. Viele Räume werden, ob bewusst oder unbewusst, von Männern eingenommen. Sei es in Diskussionen durch lange Redebeiträge oder durchs Abklemmen von Voten, welche von Frauensternchen eingebracht werden, etc. Da Sexismus vor keinem Ort, selbst vor linken Strukturen, nicht Halt macht, erachten wir Männer es als wichtig und sehen es am aktuellen Beispiel der Frauensternchenbesetzung in Zürich als unabdingbar, dass sich Frauensternchen selbstbestimmt Räume nehmen und wir als Männer uns mit ihnen solidarisieren. Durch die Tatsachen, dass Frauensternchen auch heute noch größtenteils in heteronormativen Familienmodellen unbezahlte Care-Arbeit leisten müssen und für das Kapital weniger Wert haben und folglich auch weniger Lohn erhalten, ist es für Frauensternchen noch viel schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die Wichtigkeit der Auseinandersetzung und der Solidarität mit dem Frauenkampf sehen wir darin, dass ohne Befreiung der Frauensternchen keine Befreiung des Proletariats stattfinden kann. Wie uns zum Beispiel die aktuellen revolutionären Prozesse in Rojava aufzeigen. Wir sehen es als wichtig, uns als Männer unserer Position im Patriarchat bewusst zu werden, darüber zu diskutieren und aktiv an uns zu arbeiten. Darum rufen wir alle solidarischen Männer auf, die Frauensternchenbesetzung zu unterstützen. Dies können wir auf verschiedenen Wegen tun. Einfach vorbeigehen, Essen bringen, unser Umfeld über die Situation informieren und so weiter. Aktive Rollen wie Kommunikation mit dem Bullen oder der Immobilienfirma übernehmen Frauensternchen. Setzen wir uns bewusst in unserem Zusammenhängen mit Fragen zur Männlichkeit und dem Patriarchat auseinander. Einige solidarische Männer, Quack. Das war's von den Kurznews. Und nach etwas Musik kommen wir nachher zum Hauptteil mit einem Mitschnitt einer Veranstaltung zu Anarchismus und Bankenteignungen in Wien. Nun aber zuerst einen Song von The Au-pairs, It's Obvious. We'll be right back. Der Song It's Obvious von The Opers und wir kommen zum Hauptteil der heutigen Sendung. Und zwar geht es um Anarchismus und Bankenteignungen. Ihr hört einen Mitschnitt einer Veranstaltung, die im Rahmen des ABC-Fests 2017 im Wiener EKH stattgefunden hat. Ich lese euch einen kleinen Teil aus dem Ankündigungstext der Veranstaltung vor. Während einer angeregten Diskussion mit GenossInnen im Café La Tranquilidad wurde er von der ausgestreckten Hand eines Bettlers unterbrochen. Zum Entsetzen seiner BegleiterInnen zog Durruti eine Pistole aus seiner Jacke. Er legte sie in die Hand des Bettlers und riet ihm: Nimm sie, frag in einer Bank nach Geld. Seit der Entstehung der anarchistischen Bewegung gab es immer schon Auseinandersetzungen darüber, was Praxis ist, und wie diese in die Theorie eingebettet wird und wie sie auszuschauen hat. Dabei stoßen AnarchistInnen immer noch auf die Frage der Finanzierung ihrer Bewegung. Es wird von den ersten Enteignungen im 19. Jahrhundert bis heutzutage erzählt, genauso wie über die Diskussionen, die diese stärkten und prägten. Denn es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Praxis der Enteignungen immer auch ein wichtiger Teil der anarchistischen Bewegungen war. In Solidarität mit den angeklagten AnarchistInnen in Aachen. In Solidarität mit den angeklagten AnarchistInnen in Aachen. Der Mitschnitt der Veranstaltung ist unterlegt mit Musik von Brink Sinatra, Dexter und Demographics. Wir haben letzte Woche den ersten Teil des Veranstaltungsmitschnitts gesendet. Falls ihr den nachhören möchtet, könnt ihr das tun auf www.infolorafr.noblogs.org. Dort findet ihr auch alle unseren vergangenen Sendungen. www.infolorafr.noblogs.org. Und jetzt kommen wir zu dem Veranstaltungsmitschnitt von Anarchismus und Bankenteignungen.
Der nächste Beispiel, den ich nennen will, ist die Gruppe von Durruti, die Gruppe Nosotros, vorher noch Los Solidarios, und eben die Anarchisten in Lateinamerika, die Bankenteignungen durchgeführt haben. Also die Gruppe Durruti, Nosotros, wo halt die Geschwister Ascaso und Joubert dabei waren, haben 1923 einen Banküberfall in der Bank von Spanien in Gijón durchgeführt und haben im selben Jahr den Kardinal Juan Soldavilla Romero erschossen. Zu der Zeit sind viele sogenannte Aktionsgruppen in Spanien entstanden. Es waren alles bewaffnete Gruppen von Anarchisten und Anarchistinnen, die sich gegen die Gewalt der freien Gewerkschaften gewehrt haben. Das waren alles Gewerkschaften, die von Bonzen errichtet worden sind, und die haben halt viele Arbeiterinnen abknallen lassen. Und darauf gab es halt eine Antwort. Auf jeden Fall, sie haben diese Banküberfall gemacht Und in der Zeit war in Spanien eine Diktatur von Primo de Rivera, der Vater vom späteren Gründer der faschistischen Partei in Spanien. Und sie sind danach abgehauen. Das Pflaster war zu heiß, sie haben halt Land gewonnen und haben eine regelrechte Banküberfalltour durch Lateinamerika gemacht. Und zwar in Kuba, Chile, Mexiko heißt es, aber da gibt es keine Beweise, und Argentinien. Diese ganzen Banküberfälle, die sie gemacht haben, war zum Teil, um die ansässigen Anarchisten und Anarchistinnen zu unterstützen, damit sie auch ihre Organisation gründen konnten, und um Geld für Spanien zu ergattern, um dort den Widerstand weiter finanzieren zu können. Das ist ein bemerkenswerter Ereignis, weil letztendlich das führte dazu, dass halt durch die Zusammenarbeit, die sie mit den Anarchistinnen vor Ort hatten, dieses Handeln oder diese Form von Praxis sich in diesen ganzen Ländern etabliert hat und sehr viele Banküberfälle durchgeführt worden sind. Zum Beispiel in Argentinien der Fall von Miguel Arcángel Rosinha. Weil die haben natürlich halt weitergemacht, als die Leute aus Spanien weg waren. Und er verschwand halt, wie viele andere, dann 1932, weil es einen Militärputsch gab, wo, sagen wir mal, sämtliche oder die meisten Anarchisten erschossen oder verschwunden sind. Sogar zu der Zeit, es kann ja, also es ist ja die Rede davon, dass in den 20er Jahren nach dem Erfolg oder Misserfolg eher von der russischen Revolution, da der Anarchismus, obwohl eine viel weit verbreitetere politische Strömung war, schon ziemlich in den, in den Rand gedrängt worden ist, dass in nur drei Ländern es noch starke anarchistische Bewegungen gab, und das waren nämlich Argentinien, die USA und Spanien. In Argentinien gab es auch den Versuch der Revolution in Patagonien von der Fora. Okay, und dieses Beispiel will ich jetzt hier auch damit beenden, weil sonst könnte ich hier noch viel zu viel sagen und die Zeit drängt. Man kann sagen, dass, wie gesagt, bis halt all diese Diktaturen oder im Fall der USA, da wurden ja massig von Anarchistinnen halt aus dem Land deportiert. Und dann natürlich der Putsch in Spanien, das eine sehr weit verbreitete Praxis war. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es halt vor allem dann noch in Spanien eine sehr große, starke Exil, also in Frankreich eigentlich, in Frankreich Exil, in Spanien im Untergrundbewegung. Und die haben natürlich sehr bald auch diese ganzen Probleme der Finanzierung, des Aufbaus der Bewegung gesehen. Es gab in Spanien bis 1952 eine aktive Guerilla in den Bergen. Das ist auch sehr unbekannt. Es sind über 2000 Menschen ermordet worden und fast 24.000 dafür in den Knast gelandet. Als halt nach 1944 durch die Befreiung von den Alliierten von Frankreich, ja genau, das war's, sehr viele Anarchistinnen im Widerstand in Frankreich gekämpft haben, gibt es auch die Anekdote von Toulouse, wo am Rathaus von Toulouse die schwarz-rote Fahne gehängt worden ist und de Gaulle sehr schnell von der Front in den Süden gegangen ist und gesagt hat, okay, das ist jetzt vorbei. Es gab 1944 den Versuch, eine große Einheit von Guerillaeinheiten über den Valle von Aran. Das ist gescheitert. In dem Moment entscheiden sich halt vor allem Anarchistinnen zu sagen, okay, wir müssen den bewaffneten Kampf in Spanien weiterführen. Und da gründen sich die erste bewaffnete Gruppen, die auch die Frage, wie das Geld irgendwie zu lösen hatten. Die erste bekannte bewaffnete Gruppe, die von der sogenannten Libertären Bewegung Spanien, das ist so ein Sammelbegriff, was in Spanien sehr viel verwendet wird, damit werden die drei Mutterorganisationen bezeichnet, CTFI, Libertäre Jugend. Und diese gründen 1947 die sogenannte Libertäre Widerstandsbewegung, die halt in der Nachkriegszeit in Spanien die erste Gruppe ist, die Banken überfällt. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, ich werde diesen Satz sehr oft sagen, um die Organisation zu finanzieren, Waffen zu besorgen, Anschläge, Aktionen durchführen zu können. In dem Fall sogar die ganzen Leute, die in Spanien in der Legalität leben oder handeln, unterstützen zu können, etc. Diese Gruppe dauerte nur ein Jahr. Und bis in die 60er Jahre rein war die weitverbreiteste Gruppierung, die halt weiterhin auch einen Widerstand in Spanien geleistet haben. Jene, die halt von Frankreich aus immer die Pyrenäen überquert haben und dann im Bundesland von Katalonien Aktionen durchführen zu können. Ich will jetzt nur zwei Beispiele erwähnen, weil ich sie, also weil es auch Paradebeispiele sind, aber sehr schöne Geschichten sind, obwohl immer tragisch beendet sind. Und zwar der erste ist José Luis Facerías, auch Mitglied von der Libertären Jugend. Und der führte zum Beispiel in Barcelona sehr viele Banküberfälle, um eben Zeitungen, Leute im Knast. Meine, in Spanien wurden ja, obwohl der spanische Bürgerkrieg bis 39 gedauert hat, waren die Massenerschießungen bis Mitte der 40er. Es soll ja sogar von einem Besuch von Himmler in Spanien gegeben haben, wo er gesagt hat, wie beeindruckt er wäre, wie viele Menschen in Spanien doch erschossen worden wären. Wenn man sich so eine Größenordnung im Kopf macht. Auf jeden Fall, dieser führte sehr viele Enteignungen und sehr viele Aktionen. Es gibt halt diese eine sehr schöne Anekdote von ihm, wo er die ersten anarchistische Jugendsommercamps in Italien finanzierte, die von 53 bis 55 waren. Und nämlich er raubte halt Juwelierladen aus und ist dann zu den Plenars gegangen und gesagt, Freunde, das Camp ist finanziert, hier ist das Geld. Heutzutage, vor allem in Deutschland, wäre das undenkbar. Es gibt ja die Asta und die Fusion, da schnurrt man Geld. Der andere ist Francisco Sabater, der auch bis 1960 agiert hat. Er war auch sehr berühmt in Barcelona. Er hatte immer die Banken betreten mit dem Ruf, ich bin der Kiko. Und dann wussten auch alle Bescheid. Wenn er irgendwen zu sehr, keine Ahnung, erschrocken hat oder unwohl gefühlt hat, hat er meistens die nette Geste, denen Rosen noch zu schicken und hat sich dabei entschuldigt. Er ist auch sehr berühmt geworden, weil er halt sehr viele Aktionen gemacht hat, wie zum Beispiel während einem Besuch von Franco, der spanische damalige Diktator, hat er so einen Mörser gebaut und den mit Flugblättern gefüllt und das halt auf den Dächern von Barcelona in die Menge geschossen. So halt, dass natürlich durch den Wind sich die ganzen Flugblätter schön verbreiten konnten. Diese beiden Beispiele, die ich nenne, sind halt charakteristisch, weil sie schließen halt auch eine Epoche ab. Und zwar jene, die bis zu ihrem Tod auch im spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben und dann noch bis im Fall von Kiko Sabaté 1960 ermordet worden sind. Muss man sich auch vorstellen, ne? Es sind Leute, die von 1936 bis 1960 an der Waffe irgendwie versucht haben, die Diktatur zu bekämpfen. Also 24 Jahre so zu leben, ist schon eine, naja, könnt ihr auch für euch beurteilen, was es ist. Jetzt will ich zwei Beispiele nennen, die halt im deutschsprachigen Raum sehr unbekannt sind. Ah ja, bevor ich das vergesse, wenn euch wirklich auch die Geschichte von Kiko Sabaté interessiert, es gibt vom Trikon Verlag, so ein alter Verlag, den es nicht mehr gibt, ein Buch dazu, das erste Mal auf Deutsch erschienen ist, heißt auch Stadtguerilla. Ja, es gibt auch so einen anderen Verlag aus Wien, die haben es auch rausgebracht, aber ihr könnt es auch klauen. Ich nenne aber jetzt nicht den Namen. Und jetzt will ich zwei Beispiele nennen von eben zwei Gruppen, die halt im deutschsprachigen Raum sehr unbekannt sind. Weil letztendlich, ich will euch jetzt nicht hier über Sachen erzählen, die vielleicht jeder oder jede wissen könnte, sondern es geht mir auch ein bisschen um so dieses Auferzählen anarchistischer Geschichte und vor allem diese unbekannte Geschichte, vor allem diese tragische Geschichte. Und zwar die erste war Defensa Interior, das heißt innere Verteidigung, ist halt kein Fußballteam natürlich. Und das war das zweite Mal, wo die anarchistische Bewegung kollektiv entschieden hat, in Spanien eine Organisation aufzubauen, die den bewaffneten Kampf in Spanien gegen Franco führt. Sie ist halt, wie in den meisten Fällen davor, gescheitert, weil sich die Zehnte und die Fei, ich hätte gerne was zitiert, aber ich habe jetzt die Broschüre dazu vergessen, egal. Die CNT hat diese ganzen Gruppen in Stich gelassen. Es gibt halt auch auf Deutsch, das ist jetzt der letzte Hinweis, den ich noch mache, auch eine Broschüre zu dieser Zeit, 78 erschien, Albert Metzler, der Gründer, einer der Gründer der ABC, der ersten ABC-Gruppen in der Nachkriegszeit. Er schildert diese Epoche halt sehr genau und es ist halt sehr interessant, das zu lesen. Auf jeden Fall, Defensa Interior gründet sich 1960 und führen halt ab dem Moment sehr viele Anschläge und sehr viele Enteignungen in Frankreich und in Spanien. Den Bruch, auf den ich vorhin hinaus wollte, der ist schon da. Wir reden jetzt von Leuten, die halt nicht den Spanischen Bürgerkrieg oder erlebt haben, sondern jüngere Leute, die dann sagen, okay, das wird jetzt gemacht. Diese Gruppe führte sehr viele Anschläge. Es ist meines Wissens nach die einzige bewaffnete Gruppe in der Geschichte, bis jetzt, ich kenne, die auch in so vielen unterschiedlichen Ländern Aktionen durchgeführt hat. Viele natürlich, wie alle anderen Fälle, viele wurden festgenommen, mehrere zu Tode verurteilt. Und diese Gruppen fangen ab 1966 halt sich von dieser spanischen Exilorganisation zu trennen und gründen die sogenannten 1. Mai-Gruppen und internationale Solidarität. Das ist halt auch ein wichtiges Ereignis, weil Anfang der 70er wird von Menschen aus Frankreich und von Barcelona eine Gruppe gegründet, auf die gehe ich gleich hinein. Aber auf jeden Fall, es wird da nochmal eine Brücke geben, die alles nochmal interessant macht. So ein bisschen Spannungsbogen, ne? Es ist wichtig zu sagen, dass halt, wie ich vorhin darauf hingewiesen habe, dass in den 60ern durch die Veränderung der Produktionsmittel auch das, was ja oft als der moderne Industriearbeiter gilt, in Erscheinung tritt. Und gerade in den 60ern bis in den 70ern kann auch davon die Rede sein, dass es die goldenen Jahre der Bankenteignungen waren. Also wo in Europa auch und weltweit eigentlich massig Banküberfälle standfanden. Es gibt ja auch diesen Beispiel von einem italienischen Kommunisten, der heißt Sante Notar Nicola, der beschreibt sehr genau, wie die damaligen Arbeitsverhältnisse waren und warum ihm zum Beispiel unter anderem das getrieben hat, Banken zu überfallen. Auf jeden Fall, in den 70er bildet sich in Großraum Barcelona die sogenannte MIL und die, also eigentlich GAC, die autonomen kämpfende Gruppen. Und diese Gruppe besteht aus Menschen, die mit kommunistischen Gruppen gebrochen haben in Spanien und, sagen wir mal, Anarchisten aus Frankreich. Diese Gruppe ist halt ein sehr guter Beispiel zur der Professionalisierung der Banküberfälle. Also jetzt nicht im negativen Sinne. Auf jeden Fall, diese Gruppe durch halt diese neue Entstehung der Arbeiterinnenbewegung jetzt im zeitlichen Kontext in Europa war halt eine große Welle an wilden Streiks. Es zieht sich auch der Bruch von weiten Teilen der Arbeiterinnenklasse mit so diesen klassischen Organen, die diese vertreten hat. Kommunistische Partei, kommunistische Gewerkschaften. Also die Entstehung der sogenannten autonomen Arbeiterinnenbewegung in Italien ist sie wohl bekannt, es gibt auch viele Bücher, Nanni Balestrini, da wird ja alles sehr schön geschildert. Und in Spanien gab es halt auch. aber natürlich mit einer unterschiedlichen Bedingung. Das passierte alles in einer Diktatur. Und diese Gruppe, die sich sehr viel von einer anarchistischen Praxis und von Räteideen zogen hat, war der Auffassung, okay, es gibt in Spanien sehr viele wilde Streiks und es ist wichtig, irgendwie die Mittel, damit diese Arbeiterinnenklasse, die sie gerade kämpft, ihre Kämpfe führen kann, unterstützt werden kann. Für sie war das halt klar, okay, das Geld ist in den Banken, wir müssen die Banken ausrauben, um so die kämpfende Klasse zu unterstützen. Aber auch um, das passierte zwar nie, das war auch einer der Gründe, warum sie sich dann aufgelöst haben, aber auch um sehr viel Propagandamittel, Publikationen zu veröffentlichen. Der Banküberfälle alleine 1972 gab es im Großraum Barcelona über 600 Banküberfälle. Und diese Gruppe, die fast 3 Jahre agiert hat, hat nur 30 gemacht. Achso, was heißt hier nur? Aber auf jeden Fall, es war sehr weit verbreitet. Und es war auch nur ein Bruchteil von politischen Enteignungen. Das Interessante an den Mill ist eben diese Fokussierung auf Bankenteignungen. Und die haben es nämlich so begründet. Die illegalen Taten gegen Eigentum und Personen, Klauen, Diebstahl, Überfälle, Terrorismus und Sabotage etc. sind Zeichen des sozialen Elends, welches von dem kapitalistischen System verursacht wird. Ausbeutung des Menschen, Lohnarbeit, alltägliche Erniedrigung des Proletariats, systematische Verstümmelung der Umwelt, sexuelle und kulturelle Repression, Polizeistaat etc. Das kapitalistische System wandelt das soziale Elend, welches sie verursacht, in Spektakel. Hört aber auf, dies zu machen, wenn durch das Spektakel die Existenz einer wachsenden und antagonistischen Bewegung sichtlich wird. Die soziale Bewegung zu dem Kommunismus. Sie haben sich halt natürlich, weil sie wurden von weiten Teilen der revolutionärer Gruppen als nur Gangster bezeichnet. Dazu haben sie sich auch bezogen. Haben auch 2 interessante Texte. Einer heißt Bankräuber oder Revolutionäre bzw. Gangster oder Revolutionäre. Sie haben sehr oft in diesen Banküberfällen Zettel hinterlassen, wo sie zum Beispiel geschrieben haben, diese Enteignung, wie die vorherigen, hat als Ziel, die Kämpfe des Proletariats gegen die Bourgeoisie und den kapitalistischen Staat zu unterstützen. Daher nehmen sich die Revolutionäre das geklaute Geld von den Kapitalisten für die Arbeiterklasse. Ich erwähne jetzt diese Gruppe, weil letztendlich sie war die einzige bewaffnete Gruppe zu der Zeit in Spanien, die gesagt haben, wir kämpfen nicht gegen Franco, wir kämpfen gegen Kapitalismus und Staat. Während der Rest halt gesagt haben, in erster Instanz kämpfen wir gegen Franco. Und daher sind sie auch ein bisschen in die Geschichte eingegangen als die revolutionärste Gruppe zu der Zeit, die auch mit dem Leninismus gebrochen hatte. Diese Gruppe löst sich auf, viele deren Mitglieder wurden festgenommen. Und dann gab es halt auch eine andere interessante Gruppe, die GARI, die auch sehr einzigartig war, die halt für die Freilassung der Vorigen gekämpft hat. So sagen wir mal, so wie eine RAF nur auf Kurzzeit, aber ohne den Marxismus-Leninismus natürlich. Das ist halt sehr interessant, weil es war auch einer der ersten Male, wo halt sehr direkt wir die ganzen alten Anarchistinnen aus dem Exil mit den Jungen zusammengekämpft haben. Gibt es wunderschöne Anekdoten. Die Geschichte von solchen Gruppen geht dann noch weiter zur Gründung der autonomen Gruppen. Also alles Gruppen, die aus reellen stattfindenden Kämpfen entstanden sind, die dann entschieden haben, das Proletariat muss sich bewaffnen und halt Geld für die Revolution zu haben. Alle waren sehr stark von anarchistischen Ideen geprägt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie anarchistische Gruppen waren, aber sie haben schon sich sehr, direkt darauf bezogen. Und zum Beispiel, jetzt das vorletzte Zitat, ich verspreche es. Das der Lohnarbeit unterworfene Proletariat muss sich jetzt dringend die Waffe des bewaffneten Kampfes stellen und kann sie nicht spezialisierten Gruppen überlassen. Mit uns einbegriffen. Die gegenwärtige soziale Lage in Spanien erfordert dies. Was die Proletarier der SEAT, also spanische Autohersteller, ex-ERAT, das war eine bewaffnete Gruppe, die von Arbeitern aus der SEAT entstand, gemacht haben, muss man jetzt umkehren. Das heißt, anstatt aus Enteignungen stammendes Geld zu verteilen, um den Arbeitslosen zu helfen, hätten sie die notwendigen Bedingungen schaffen müssen, damit die Enteignungen abwechselnd von anderen Proletariern ausgeübt werden und dies mit stets größerem Wirkungskreis, sodass dadurch neue Zellen des bewaffneten Kampfes innerhalb der Fabriken entstehen. Ich bin jetzt kein Experte zur Geschichte des bewaffneten Kampfes, aber es ist schon sehr auffallend, wie sehr unterschiedlich so vielen Avantgarden, bewaffneten Avantgarden, die zu der Zeit tätig waren, wie unterschiedlich sie doch zu sehr vielen Fragen standen und ziemlich zur Kollektivierung einer Praxis. Autonome Gruppen gab es im Baskenland, Valencia, Madrid, Barcelona, wurden halt durch den, so wie die Ossis, durch die Demokratie und das Kapital alle geblendet und dann war es vorbei. Es gibt auch noch die Fälle von Gruppen, die solcher Praxis nachgegangen sind, wie in Italien in den 70er Jahren. Wenn man an Italien denkt, denkt man immer an Rote Brigaden meistens, dann vielleicht noch an Prima Linea. Es gab noch eine Gruppe, die hieß Revolutionäre Aktion, die zum Beispiel, falls euch was sagt, Bonanno bei einer Frage sehr beeinflusst haben. Und nämlich, sie haben damals das Konzept der Affinitätsgruppen wieder zur Diskussion gebracht. Diese Gruppe führte auch sehr viele Bankenteignungen, die üblichen Knieschüsse etc. etc. In der Zeit zum Beispiel war auch der Anarchist Horst Fantazzini unterwegs. Der war bekannt als der freundliche Bankräuber. Es konnte ihm noch nie nachgewiesen werden, dass er einen Banküberfall mit einer Waffe gemacht hat. Deswegen wurde er auch als der, ich glaube auf Italienisch ist es der Rapatori Gentile bezeichnet, von der bürgerlichen Presse. Dieser wurde dann festgenommen, denn er versuchte 73 auszubrechen und ist vor ein paar Jahren im Knast gestorben. Ab den 70er, 78, also 78, 79, Anfang der 70er, kann gesagt werden, dass diese weit verbreitete, noch bis zu dem Punkt weit verbreitete Praxis von bewaffnetem Widerstand, bewaffneter Generation ihren Ende nimmt. Aus einem ganz klaren Grund. Die meisten dieser Gruppen wurden niedergeschlagen. Das beste Beispiel ist halt in Italien im Jahr 79 oder 78, wo innerhalb kürzester Zeit Tausende von Menschen halt im Knast saßen. Ab dem Moment die meisten anarchistische Bankenteignungen fanden halt statt, um halt, wie vorhin auch schon erwähnt, Leute im Knast zu unterstützen. Beziehungsweise Leute, die im Exil geflohen sind. Es gab ja auch massig Leute, die halt in Exil gegangen sind. That was Dexter. We're gonna play another Dexter joint. Let's do this. Ein Beispiel, auf den ich noch gehen werde, ist der Anarchist Claudio Lavazza, der auch in einer Gruppe dabei war, die halt auch in ihrer Form sehr einzigartig war, und nämlich die PAC, das ist so die, steht für die bewaffnete Proletarier für den Kommunismus. Diese Gruppe ist trotz des Namens, oder vielleicht nicht trotz, aber vielleicht wegen dem Namen, egal, war eine Gruppe, die hauptsächlich sich nur gegen ihre Ziele, gegen die Knastgesellschaft führte. Alles, was mit Knast zu tun hat. Unternehmen, die Knäste bauen, Leute, die vom Knast profitieren, Schließerdirektoren, Ärzte, Schließer, Leiter, Strukturen etc. haben sogar irgendwann mal, ich habe sie leider nicht aufgeschrieben, Gefängnisse gestürmt und Leute befreit. Und eben einer dieser Mitglieder, Claudio Lavazza, ist halt ein sehr guter Beispiel von den Leuten, die halt in dieser Niederlage der 70er Jahre bis in die 90er, wo er erwischt worden ist, sehr viele Raubüberfälle begangen hat. Der letzte war 1996 in Spanien mit Michele Pontolillo und Gilbert Chislan. Zwei Polizisten sind halt in der Schießerei gestorben und seitdem sitzt er halt. Und ihn erwarten noch weitere 30 Jahre Haft in Frankreich und in Italien wahrscheinlich lebenslänglich. Und jetzt kommen wir schon zum Ende. Jetzt sind wir schon in den 90ern. Ein Beispiel, das ich natürlich erwähnen wollte, ist halt Thomas Mayer-Falk, der 1997 wegen Banküberfall und Geiselnahme verurteilt wurde zu 16 Jahren und 9 Monaten. Seit 2013 sitzt er in Sicherheitsverwahrung. Und auch er hatte diesen Banküberfall verteidigt als eine Form, um Geld für politische Zwecke zu erlangen. Danke. Einer der in den 90ern auch ein sehr bekannter Fall, Repression gegen Anarchistinnen, was im Zusammenhang mit Banküberfällen stand, war die sogenannte Marini-Fall, genau, wo die Staatsanwaltschaft behauptet hat, es gäbe eine bewaffnete Gruppe, die hieß Institutionalistische Anarchistische Revolutionäre Organisation oder auch ORAI. Es gab fast 70 Festnahmen und erst im Jahr 2004, also gar nicht so lange her, fielen die Urteile, sehr viele von denen zu lebenslänglich. Oder über 30 Jahre. Auch da wurde halt aus prekären oder halt Armutsgründen das verteidigt, aber auch um politische Zwecke zu erfüllen. In den 90ern, vor allem in Griechenland, Italien und Chile, gab es dann auch halt vermehrt Überfälle. Also ich meine, die anarchistische Bewegung schrumpft. Diese Praxis verschwindet zwar nie, aber auch wird immer rarer, aber verschwindet nie von der Realität. Und dann in der Gegenwart halt die Fälle, wo es morgen auch eine Veranstaltung geben wird, von Nico Romanos zum Beispiel und ein paar weitere andere. Sowie halt von 2007 bis, oder vielleicht 2007 wurde festgenommen, kann sein, eine Gruppe, die genannt wurde, die Männer in Schwarz, wo die Anarchisten Yannis Dimitrakis und weitere dafür im Knast saßen. Einer der letzten auch sehr bekannte Banküberfälle war auch in Griechenland, wo schon in sehr weit vorangeschrittenen Alter Bonanno und Christos Stratiropoulos eine Bank überfallen haben. Und dann natürlich die Geschichte mit Aachen. Für uns ist es ganz klar, es spielt keine Rolle, ob sie es waren oder nicht. Das müssen wir nicht entscheiden, haben wir auch nicht zu entscheiden. Wenn sie es nicht sind, dann machen sie es nicht. Und wenn sie es sind und gemacht haben, dann haben sie es gemacht. Und wir finden es natürlich wichtig, Leute so oder so zu unterstützen. Ich habe ja noch versprochen, es gibt noch eine letzte Zitat. Und zwar von Klaus Fiemann. Klaus Fiemann, naja, vielleicht sieht er sich als Anarchist, ich habe ihn selber noch nie gefragt. Aber Klaus Fiemann war bei der Mitglied. Soweit ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Beim 2. Juni hat auf jeden Fall mal dazu auch was Sachen geschrieben. 2. Juni, falls euch das kein Begriff ist. Och, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. 1970 gegründet oder früher sogar, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ausschlaggebend war die Ermordung von Benno Onison, der Besuch von iranischen Schah in West-Berlin. Und er hat in diesem Buch Bankraubtheorie, Praxisgeschichte, wird von vielen Menschen als eine totale heiße Nummer empfohlen. Ich fand es nicht so gut. Ich meine, vor allem hier so ein Artikel über Stalin als Bankräuber. Und ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich ein Scheißdreck. Gibt es viel bessere Beispiele, die man erwähnen kann. Und Klaus Fiemann, in seinem Artikel abschließend, stellt er nämlich folgende Frage. Oder sagen wir mal, vielleicht nicht Frage, sondern Reflexion. Und zwar, was bleibt? Banküberfälle haben als linker Gelderwerb ausgedient und sind von Lohnarbeit, Erwerbschaften, Stiftungs- und Staatsknete abgelöst worden. Das ist legal und ungefährlicher für alle Beteiligten, aber auch viel gesellschaftskonformer und weniger widerständig. Gemessen einer damaligen linksradikalen Praxis, Bankenenteignungen zu nutzen, wirkt es erstaunlich, wie sehr sie heute aus der linken Mode gekommen sind. Geld aus Enteignungen zu nehmen, prägt linke Politik und Projekte vermutlich ebenso wie das Hinterherlaufen hinter reichen Erben oder Stiftungshanseln und das Ausfüllen von Antragsformularen. Anders formuliert, eine Linke, die geklautes Geld nutzt, hat sicher eine andere Haltung als eine, die sich unbedingt legal finanziert. Die Abhängigkeiten sind andere, auch die Einstellung zu staatlichen Stellen, zu reichen Leuten, zu etablierten Organisationen.
Like many artists in the past, yeah, I'm asking what is going on. I'm trying to make sense of it all. Not ready to fall. How long is all this gonna last? How long? Much is going wrong. I'm trying to make sense of it all. Not ready to fall.
Ain't it funny now how the government throws our money out so we can hear another puppet politician run their mouth? They're talking about the sunny route, acting like they don't know what all of the fuss about. Using euphemisms, you should listen to them. Giving promises and putting you criminals in a newer prison. A foolish system with no food to give them. Corporate chains for rude nutrition with a new addition. Ain't it funny how they selling us fries? A better disguise to cover up the federal lies. Image is everything, and so they walk the media. Believe in the trees, and they breed an evil thought that's easier. And if you shut the fuck up, you'll see it's easier.
Wait a minute.
Not keeping the peace with the beast from the east, that's propaganda.
Right?
But hey, as long as you love Jesus, you deserving all of that material shit that you got from Santa. That's not the answer, I think they got it mixed up. Turn on the screen, it's just what the kids trust. Nip tuck, let them pick at your brain. You gotta put your fist up if you're sick of the pain. The system doesn't want the rich to complain, cause they're the ones who carry the memory chip of the brain. Simple and plain, the business is a sale code. Out for the profit, they're all headed down the same road. And I'm still trying to figure out
what is going on. I'm trying to make sense of it all. Not ready to fall. How long is all this gonna last? How long? Much is going wrong. I'm trying to make sense of it all. Not ready to fall.
Don't you get it, man? The world is filled with ignorance. You won't get it as long as your girl is dressed with elegance. They hit you with info to cover up the evidence. The missing essential is summing up the resonance, which is equal to zero. Cause nowadays these evil people are treated as heroes. These are Hollywood politics and corporate madmen who beam for the power, making all the wars happen. It's a game like playing roulette, where they aim for success and the fame and respect. And cats on TV got a chain on their neck, so our kids are getting stripped with the same intellect. It's a fatal effect on the young and the innocent. An unwound, run down, dumbfounded instrument. So can you come to grip with the madness, or are you like everyone else seeking celebrity status? A big benevolent confederate who's better than average. A gentleman who's trembling to get the rescue package. Mayday, mayday, when profits will vacate monopoly, bosses will slave traders stay paid. As long as the underclass labor based game is played, ain't no changes made till a later date. We gotta show them that we ain't afraid. Put your fist up, fight the pain away.
So, ja, und das war's vom Info-Freitag von heute. Wenn ihr erst jetzt eingeschaltet habt, könnt ihr die Sendung gerne nachhören auf www.infolorafr.noblogs.org. Und wir kommen zum Ausblick. Heute, Freitagabend, ist in der RAF ASZ im Kochareal die Eröffnung des Eiduso The Queer Thing Festivals. Es gibt eine Vernissage mit dem Titel Stonewall Riots. Auf Radar findet ihr das genaue Programm. Also um 19 Uhr beginnt das Ganze oder wird die Stonewall Riots Vernissage eröffnet. Stonewall Riots ist eine Ausstellung über die Riots der letzten Junitage 1969 vor der Stonewall Inn Gay Bar in New York City. Bis heute gelten die Stonewall Riots als wichtige Referenz für den andauernden solidarischen Kampf gegen Homo- und Transfeindlichkeit sowie andere Diskriminierungsstrukturen. Dann um 20.30 Uhr gibt es einen Film, Pay It No Mind, The Life and Times of Marsha P. Johnson. Für die, die sie nicht kennen, hier noch kurz den Beschreib. I got my civil rights, schrie Marsha P. Johnson, eine schwarze Transaktivistin, und warf ein Schottglas in einen Spiegel vor der Stonewall Inn Bar am 28. Juni 1969 in New York City. Dies war der Auslöser der Stonewall Riots, die zentrale Rolle der revolutionären Widerstandskämpferin Marsha P. Johnson und weiterer Transpersonen of Color ist heute nahezu vollständig vergessen. Ihre Bedeutung wird von Diskursen und Geschichten überlagert, die vornehmlich die Erlebnisse weißer, schwuler Männer in den Vordergrund stellen. Der Film Pay It No Mind, The Life and Times of Marsha P. Johnson, erzählt über die Widerstandskämpfe von queeren, schwarzen AktivistInnen wie Marsha P. Johnson und macht ihre Geschichte sichtbar. Ja, das klingt interessant, kommt vorbei. Und um 22 Uhr gibt es dann noch eine Performance von Dindavari. Das Festival findet auch noch am Samstag und am Sonntag statt. Es gibt verschiedenste spannende Workshops, zum Beispiel Queer und Antikapitalismus, Kaffeekuchen und G20, eine queer-feministische Mobilisierung zum G20 nach Hamburg oder Sex und Feminismus, ein Sticker-Workshop, wirklich alles Mögliche. Schaut doch das genaue Programm selbst nach auf thequeerthing.noblogs.org. Freitag, Samstag, Sonntag im RAF ASZ im Kochareal. Weiter im Ausblick. Morgen Samstag gibt es um 14 Uhr am Helvetiaplatz eine Demo gegen die Entrechtung von MigrantInnen. Dann auch gleich morgen Abend gibt es ein Konzert im Konzertraum vom Kochareal von Butchers of Lassie und DJ. Das ist so Wave Punk und die DJs kenne ich nicht. Am Sonntag dann, wie schon gesagt, immer noch das Eduso Festival in der RAF ASZ und am Abend Konzerte. Und natürlich das ganze Wochenende über das Rhizom Festival in der Roten Fabrik. Mit einem Riesenprogramm. Das Ganze nennt sich Interdisziplinäres Festival für elektronische Musik und engagierte Clubkultur. Das genaue Programm findet ihr im Internet rhizomfestival.ch, 3., 4., 5. Juni. Und ich sehe gleich noch, dass ich mich da getäuscht habe, und zwar noch ein Nachtrag zum Eduso Queer Thing Festival. Das Festival findet nämlich eine ganze Woche statt. Also das Programm mit den Workshops, mit Konzerten und Diskussionen findet ab morgen bis zum nächsten Samstag, dem 10. Juni, statt. Schaut euch also das umfangreiche Programm an. Es lohnt sich. Eduso Festival.